Ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend hier sind und diesen Abend hier verbringen. Ich habe ja einen etwas sperrigen Titel, Armut in Deutschland, Politik statt Empörung. Ich will praktisch zwei Dinge tun. Ich will einerseits begründen, warum ich manches in der Armutsdebatte in Deutschland für schräg oder für kontraproduktiv halte. Ich will aber gleichzeitig Ihnen deutlich machen, dass ich jetzt nicht der Meinung bin, dass man vor dem Status quo, ich sag mal vor Dankbarkeit, auf die Knie fallen muss. Es gibt also einen riesen Handlungsbedarf in diesem Bereich. Ich starte mal mit einem Blick auf die Debatte. Zitat: Noch nie war die Armut in Deutschland so hoch und noch nie war die regionale Zerrissenheit so tief wie heute. Das war also die Schlussfolgerung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in ihrem Armutsbericht. Und ich habe mich damit kritisch auseinandergesetzt. Und das war wohl auch der Grund für diese Einladung hier. Also diese und ähnliche Bewertungen werden häufig geäußert von Sozialverbänden, von Kirchen, von Oppositionspolitikern. Von Politikern immer nur dann, wenn sie in der Opposition sind, nicht wenn sie in der Regierung sind. Und wenn Medien also zu Armut in Deutschland Stellung beziehen oder zu Armutsrisiko, ich erkläre das gleich, wird das bebildert mit Bildern von obdachlosen Menschen oder von Flaschensammlern und das festigt das Bild eines Landes, was quasi unter der Armut zu zerbrechen droht. Das ist immer kurz in den Medien, wenn neue Daten kommen, dann gibt es eine kurze, folgenlose Empörung und dann ist es aber auch das. Und meines Erachtens hat das zu tun damit, wie diese Debatte geführt wird. So, jetzt sind empirische Grundlagen der Debatte, sind Zahlen zum Armutsrisiko. Und ich würde jetzt gerne, ich hoffe, Sie bleiben so lange im Raum, bis ich das gemacht habe, kurz erklären, was denn gemeint ist, wenn in den Zeitungen steht, 15% der Deutschen seien arm. Ich liebe Statistik, also es ist jetzt die Gefahr, dass ich Sie langweile, aber ich werde vermuten, mich bemühen, das zu reduzieren. Also was ist denn gemeint, wenn es heißt, 15% der Bevölkerung seien arm? Was hier zugrunde gelegt wird, ist, bitte verzeihen Sie mir den Ausdruck, ein Vergleich der Einkommen und es wird ein Nettoäquivalenzeinkommen berechnet. Klingt jetzt ganz furchtbar, ist aber eigentlich ziemlich einfach, wenn man es einmal verstanden hat. Wir haben ja Einzelpersonen, wir haben Paare, wir haben Familien, die ein jeweiliges Einkommen beziehen, ein verfügbares Einkommen, ein Nettoeinkommen. Und damit man jetzt Einkommen zwischen Einzelpersonen und Familien oder zwei Personen vergleichen kann, muss man das ja irgendwie umrechnen. Dann teilt man das nicht durch die Anzahl der Personen, weil schließlich, wenn Personen zusammenwohnen, haben sie ja auch Einsparungen, sondern man teilt es durch sogenannte Äquivalenzziffern. Und ich erkläre Ihnen das jetzt mal bei einer Familie. Wir nehmen hier eine Familie, die hat 1900 Euro netto. Damit ist sie eine Familie, die ziemlich weit unten ist in Deutschland, eine vierköpfige Familie. Und jetzt sagt man, damit die Familie in etwa auf dasselbe Wohlstandsniveau kommt wie eine alleinstehende Person, muss man einen Erwachsenen mit 1 berücksichtigen, den zweiten Erwachsenen mit 0,5, das Kind über 14 Jahre mit 0,5 und ein Kind unter 14 Jahren mit 0,3 und dann teilt man dieses Einkommen durch 2,3 und dann kommt man auf ein Nettoäquivalenzeinkommen von 826 Euro. Und wenn die Familie reicher ist oder wohlhabender ist, etwas eher mehr in der Mitte, wobei diese Familie noch unterhalb der Mitte ist und 3.000 Euro hat, dann würde man auf diesen Vergleichswert von 1.300 Euro kommen. Wenn Sie das verstehen oder wenn Sie bereit sind, so weit noch zu folgen, garantiere ich Ihnen, Sie gehören ungefähr zu den 3% bestinformiertesten Leuten in Deutschland zur Armutsstatistik. So, wie kommen wir jetzt weiter? Wenn wir jetzt diese Familie umgerechnet haben mit den 1900 Euro, wir ordnen jeder dieser Person 826 Euro zu, dann können wir alle Menschen in Deutschland der Reihe nach ihrer so umgerechneten Einkommen ordnen. Dann steht da jemand in der Mitte, der hat ein mittleres Einkommen, das ist zurzeit in Deutschland 1500 Euro in dieser Berechnung. Und wenn jemand weniger als 60% davon hat, dann gilt er als arm. Zurzeit ist das so, wenn jemand weniger als 917 Euro hat, nach den Daten des Mikrozensus, dann gilt er als im Armutsrisiko lebend. So, jetzt ist das ja durchaus ein Maß für die Verteilung der Einkommen mit Fokus auf die unteren Einkommensgruppen. Das ist also schon völlig in Ordnung, sowas zu tun. Ja? Nur muss man natürlich wissen, über was wir sprechen, wenn in der Zeitung steht, 15% der Bevölkerung oder ungefähr 12 Millionen sind arm, dann sind da Leute drin, alleinstehende Personen mit einem verfügbaren Einkommen unterhalb von, also Nettoeinkommen, Krankenkasse und so weiter weg, unterhalb von 917 Euro. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Überlegen wir uns, oder ich zeige Ihnen jetzt, wie sich das entwickelt hat. Also Sie sehen diese blaue Linie, auf die konzentriere ich mich jetzt. Das ist die Armutsrisikoquote in Deutschland, also der Anteil der Bevölkerung, der unterhalb dieser Armutsschwelle liegt, in den Jahren seit der Wiedervereinigung. Und da würde ich Ihnen gerne drei historische Phasen kurz zeigen. Also wir hatten in den Jahren 91 bis 98 eine Situation, wo die Armutsrisikoquote in Deutschland sank. Das hatte einfach damit zu tun, dass wir einen Aufholprozess in den neuen Bundesländern hatten. Also doch, die Renten stiegen, die Einkommen stiegen. Ja. Und dann hatten wir eine Phase zwischen 1998 und 2005, übrigens genau die Jahre der rot-grünen Koalition, wo also die Armutsquote oder die Armutsrisikoquote sehr stark anstieg, also von unter 11% auf über 14%. Das ist ein sehr massiver Anstieg. Und dann haben wir eine Phase, wo, naja, also die Geschichte so einigermaßen stabil ist, aber oder mit einer leichten Tendenz nach oben. Jetzt, warum ist die Armutsrisikoquote in den Jahren der rot-grünen Koalition so nach oben gegangen? Das hat nichts per se oder ein bisschen was mit der Politik von Schröder zu tun, aber es hat viel mehr damit zu tun, dass wir die Wiedervereinigung verkraften mussten, dass wir eine Öffnung der Märkte nach Osteuropa hatten, dass wir einen erheblichen Anstieg der Steuern- und Abgabenbelastung hatten und dass die Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände damals und die Betriebsräte und die Arbeitgeber damals sehr stark mit einer Dezentralisierung der Lohnpolitik reagiert haben, mit einer Abkehr von Flächentarifen, um überhaupt Beschäftigung zu retten. Und damit ist die Einkommensverteilung in Deutschland in dieser Zeit ungleicher geworden. Und damit sind auch mehr Leute unterhalb dieses 60%-Werts. Es war also ein Versuch, Beschäftigung in Deutschland zu sichern. Es war, wenn man so will, ein auch durchaus erfolgreicher Versuch. Aber es war eben eine Folge dieser Arbeitsmarktentwicklung und der Spreizung der Löhne, die wir in dieser Zeit hatten. Was nur wichtig ist, also sind zwei Sachen wichtig. Also das eine ist, wenn wir uns das wirklich angucken, dann war ja der Anstieg vor 2005. So, und wenn Sie also jetzt die Kommentare lesen oder das lesen, was Wohlfahrtsverbände oder Sozialverbände so normalerweise schreiben, dann sagen die, die Armut hat zugenommen wegen Hartz IV. Ja, die Sache war aber vor Hartz IV. Es war einfach historisch so, es kann nicht an Hartz IV liegen, weil Hartz IV kam einfach später, sondern wir hatten eine enorme wachsende Ungleichheit der Lohneinkommen. Und das hat eben dazu geführt, dass mehr Leute Einkommen haben unterhalb dieses 60%-Wertes. Daran wird die Mindestlohnpolitik ein bisschen was ändern, allerdings kann sie da nur sehr begrenzt wirken. Was mir aber wichtig zu sein scheint, ist, dass wir nicht die Situation haben, dass die Einkommensungleichheit kontinuierlich immer größer wird, das ist ja der Eindruck, sondern wir hatten eine Phase am Beginn der Wiedervereinigung, wo sie zurückgegangen ist. Wir hatten eine Phase, und übrigens in allen Industrieländern, wo die Einkommensungleichheit größer geworden ist, und wir haben jetzt eine gewisse Stabilisierung oder einen leichten Trend nach oben, wobei ich diese Entwicklung durchaus enttäuschend finde, weil ich gehofft hatte, dass mit der besseren Arbeitsmarktlage, die wir jetzt ja haben, oder mit der besseren Beschäftigungssituation auch dieses Armutsrisiko wieder runtergehen würde. Das ist nicht eingetreten. Das einfach vielleicht mal zu der Datenlage. So, jetzt überlegen wir uns nochmal, wie haben wir überhaupt, wenn wir das uns überlegen, jetzt nehmen wir mal an, diese Familie würde nicht 1900 Euro haben, sondern das Doppelte, dann wäre natürlich nach dieser Rechnung auch das Nettoäquivalenzeinkommen das Doppelte. Und jetzt stellen wir uns mal vor, alle Familien hätten das Doppelte, ja, dann wäre die Reihenfolge dieselbe, der mittlere Wert wäre doppelt so hoch, die Armutsrisikoquote wäre doppelt so hoch und die Armut wäre gleich hoch. So. Das heißt einfach, wenn eine Gesellschaft wohlhabender wird, verschiebt sich auch die Mitte nach oben. Und deswegen finde ich es etwas problematisch, wenn man sagt, noch nie war die Armut so hoch wie in Deutschland wie heute. Dann frage ich natürlich, auf welche historische Phase bezieht sich das? Sie war sicherlich in den Jahren nach dem Krieg deutlich höher. Sie war in der Weimarer Zeit deutlich höher. Das ist völlig klar. Wir reden heute über eine andere Armut. Ich sage es nur, damit man vielleicht diese skandalisierende Rhetorik etwas zurückfährt. Ich komme nachher auf den politischen Handlungsbedarf, den ich gar nicht leugnen will. Ja. So, jetzt vielleicht noch eine Geschichte. Die Statistiker haben diesen 60%-Wert definiert als Armutsrisiko. Armutsrisiko. Die Statistiker der Europäischen Union haben gesagt, wenn man unterhalb dieses 60%-Werts ist, dann lebt man im Armutsrisiko. Jetzt haben die Statistiker leider nicht definiert, wo denn Armut beginnt oder was denn Armut ist, sondern haben sie sich drum gedrückt, haben gesagt, das wissen wir nicht so genau, ist auch schwierig, aber unter 60% ist das Armutsrisiko. Sie werden in der Zeitung selten hören, 15% oder 15,5% leben im Armutsrisiko, sondern Sie werden lesen, 15,5% der Bevölkerung sind arm und vermutlich ist daneben noch ein schönes Bild, oder ein nicht schönes Bild von jemand, der im Müll nach Flaschen sucht. So. Warum ich jetzt mich dafür eingesetzt habe, doch mal zwischen Armut und Armutsrisiko zu differenzieren, ist aus folgendem Grund. Es gibt Leute, die haben weniger als 917 Euro netto im Monat und haben trotzdem kein soziales Problem. Also meine drei Söhne, meine Frau und ich, wir haben denen zum Studium irgendwie 750 Euro oder 800 Euro überwiesen. Damit konnten sie sorgenfrei leben oder studieren. Oder ich hoffe, sie haben studiert. Also vom Ergebnis her haben sie studiert. Sie haben nicht nur immer studiert, aber okay. Ja. Im Prinzip haben wir als bildungsaffine, gutbürgerliche Eltern ihnen das gegeben. Von der Statistik her sind sie mit einem Betrag unterhalb von 917 Euro in der Armutsrisikopopulation oder wenn die Zeitungen das zuspritzen, dann in der Armut. Jetzt würde ich sagen, meinen Söhnen fehlte nicht viel. Also wenn sie bei uns in Freiburg zu Hause studiert und bei uns gewohnt hätten, wären sie statistisch natürlich drei junge Kerle der Mittelschicht gewesen. Durch ihren Auszug in eine eigene Bude wurden sie eben als eigenständige Haushalte gewertet und sind damit statistisch in der Armut. Man kann also sagen, durch ihren Auszug von zu Hause haben sie ein Leben im Elend vorgezogen, ja, als unter der elterlichen Kontrolle. So, ich finde einfach, man muss das wissen. Ich sage das nicht, um jetzt Armutsprobleme zu irgendwie zu bagatellisieren, aber ich finde, Studenten haben eigentlich in der Armutspopulation nichts verloren. Und genauso wenig auch Auszubildende. Wenn man sagt, man sagt ja, Armut in einem reichen Land ist ein Skandal. Wenn man aber Armut so definiert, dass jeder, der weniger als 917 Euro hat, in der Armut ist, dann würde man auch sagen, Die Studenten leben in skandalösen Bedingungen oder die Auszubildenden, die im ersten oder zweiten Lehrjahr sind, haben ja auch nicht mehr als 900 Euro in aller Regel, ja, leben aber ja auch nicht in skandalösen Bedingungen. Wenn man jetzt, wir haben die höchste Armutsrisikoquote, haben wir unter den ganz Jungen, also 18 bis 25, ja Gott, die sind in der Ausbildung. Jetzt, wenn wir sagen, da ist die Armutsrisikoquote ganz hoch, dann müssten wir ja sagen, da müssen wir jetzt Transfers zu den 18- bis 25-Jährigen geben. Das würden wir aber vermutlich alle politisch nicht wollen, sondern wir würden sagen, naja gut, also wenn jetzt jemand während dem Studium oder der Ausbildung halt ein bisschen mit knappem Geld hinkommt, ist das jetzt nicht schreiendes Unrecht. Deswegen einfach würde ich sagen, es ist sinnvoll, zwischen Armut und Armutsrisiko zu differenzieren. Nebenbei gesagt, ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht Studenten gibt, die soziale Probleme haben. Die gibt es in der Tat. Also es gibt Studenten, die sagen wir mal, von zu Hause nicht unterstützt werden oder ihr Studium nicht in der BAföG-Zeit nicht abschließen konnten und so weiter. Da gibt es soziale Probleme. Nur messe ich die nicht, wenn die Armutsrisikoschwelle bei 917 Euro ist, dann ist jeder Student arm. Das macht auch keinen Sinn. Doch, es gibt sicherlich auch Studenten, die über 917 Euro sind, also in Freiburg wurde jetzt ein Apartmenthaus für gutbürgerliche Kinder gebaut, die dann auch noch einen Hausmeister und eine Putzfrau haben. Ich finde das völlig bekloppt, ja, weil die Kerle ja nie selbstständig werden. Die sind natürlich überhalb dieser Armutsrisikoschwelle. Aber wir würden nicht sagen, alle Studenten sind arm, deren Eltern zu arm oder zu vernünftig sind, ihnen sowas zu finanzieren. Vielleicht noch ein Wort zu den Ost-West-Unterschieden. Also wenn Sie die Armutsrhetorik sehen, dann heißt es einfach, der Osten ist arm, der Westen ist reich. Wir haben weiterhin große Ost-West-Unterschiede. Wir haben weiterhin Ost-West-Unterschiede, das ist so, weil einfach die 25 Jahre der Wiedervereinigung nicht ausgereicht haben, um Arbeitsmarkt, um Vermögen und so weiter anzugleichen. Nur mit der Armutsrisiko ist das so eine Sache. Die Unterschiede zwischen Ost und West sind 6 Prozentpunkte, das ist viel. Also die Armutsrisikoquote im Osten ist deutlich höher. Jetzt muss man allerdings überlegen, woran messen wir Armut? Wir messen es an einem bundeseinheitlichen Wert. Und die Armutsrisikoschwelle ist 917 Euro, ob ich in München lebe oder ob ich in Neubrandenburg lebe. Wenn Sie jetzt viel Zeit haben, könnten Sie einen Selbstversuch machen und Sie versuchen mit 917 Euro eben mal ein halbes Jahr in München zu leben und sich auf dem Münchner Wohnungsmarkt zurechtzufinden. Und wenn Sie danach nach Brandenburg gehen, dann kommen Sie sich plötzlich irgendwie deutlich reicher vor. Wenn man jetzt diese Unterschiede in Kaufkraft bereinigt, ja, dann braucht man eben, um dasselbe Leben in München zu leben, braucht man ungefähr 1050 Euro. Und um dasselbe Leben in Neubrandenburg zu leben, braucht man etwa 820 Euro. Das heißt, wir unterschätzen das Armutsrisiko in München und wir überschätzen es im Osten. Wenn man das berücksichtigt, dann reduzieren sich die Unterschiede, sie gehen nicht weg. Aber was sich drastisch zeigt, ist ein ganz anderer Unterschied. Wir haben nämlich massive Stadt-Land-Unterschiede. Wir haben bereinigt deutlich höhere Armutsrisikoquoten in städtischen Ballungszentren und wir haben deutlich niedrigere Armutsrisikoquoten in ländlichen Gebieten. Und das heißt, wir haben ein massives Stadt-Land-Problem und das ist insbesondere dadurch gefeuert, dass wir eben in einem Teil der Ballungszentren hohe Mieten haben. Ja? Und wir haben dieses Problem des sozialen Wohnungsbaus eben über lange Jahre vernachlässigt. Die Gelder des Bundes wurden für Haushaltsentlastung genommen und sie waren auch relativ wenig. Und wir werden jetzt durch die Aufnahme der Flüchtlinge ein massives Wohnungsproblem bekommen. Ja? Jetzt kann man sagen, das ist auch schlimm wie der Ost-West-Unterschied. Ich sage nur, eine vernünftige Datenanalyse ist eben wichtig für die Politik. Ist es eben ein Unterschied, haben wir ein Ost-West-Problem? Wenn wir es also dann die Kaufkraft berücksichtigen, dann ist zwischen Bayern und Thüringen gerade noch 1% Unterschied in der Armutsrisikoquote. Das entspricht auch, finde ich, also wenn man jetzt von Bayern nach Thüringen fährt, dann hat man nicht das Gefühl, aus dem blühenden Wohlstand in das, ich sag mal, nackte Elend zu fahren, sondern man Man muss irgendwie gucken, wo war denn die Grenze, ja? Aber wir haben ein Stadt-Land-Problem und das die städtischen Ballungszentren sind ein Handlungsbereich für eine öffentliche Wohnraumversorgung. Und da muss man bauen und da kann man nicht nur auf eine Mietpreisbremse setzen, sondern man muss auch bauen. Und ich würde auch sagen, ein Teil des Problems sind auch die Menschen, die aus tiefster Überzeugung immer auf der Seite des Guten zu stehen, jeden Maisacker in Stadtrandlage zum Naturschutzgebiet erklären und Neubau von Wohnungen über Jahre verzögern. Es gibt auch einen, sagen wir mal, bürgerlichen Egoismus der Abwehr von Wohnraumbebauung. Und es wird sehr davon abhängen, ob wir ihn überwinden, weil wenn wir ihn nicht überwinden, ist meine große Sorge, dass das Willkommen zu den Flüchtlingen am Schluss zu einer massiven Konkurrenz der Flüchtlinge und der bei uns lebenden Niedrigeinkommensbezieher führt und das dann ein Sprengsatz für populistische, rechtspopulistische Mobilisierung ist. Also insofern ist auch da großer Handlungsbedarf. Trotzdem ist Statistik was Wunderbares, weil diese Statistik uns immerhin zeigt, wo die Hauptrisikogruppen sind. Also die Hauptrisikogruppen, die wir da durchaus rausfiltern können, ist, wenn wir jetzt mal die Studenten und die Auszubildenden sagen, das ist ein temporäres Problem, sind ganz stark Menschen ohne Zugang zu produktiver Beschäftigung, also arbeitslose Menschen haben ein hohes Armutsrisiko. Alleinerziehende haben ein hohes Armutsrisiko, solange sie eben nicht ihren Familienstand mit Arbeit verbinden können. Und wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, wobei natürlich die Migration an sich kein Armutsrisiko ist, sondern wir haben eben unter den Menschen mit Migrationshintergrund sehr viele, die eine relativ schlechte Ausbildung haben und damit in höherem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Also die Statistik kann durchaus helfen und sie kann uns natürlich auch relative Veränderungen über die Zeit zeigen und regionale Unterschiede zeigen, über die wir dann eben auch dann sehen, wo man politisch handeln muss. Jetzt würde ich gerne im Weiteren eigentlich auf drei Politikfelder kommen, die aus meiner Sicht stark mit Armutspolitik zu tun haben, wenn wir Armutspolitik präventiv begreifen. Ganz am Schluss des Vortrags werde ich noch etwas zu Transfers sagen und zur Grundsicherung, aber es sollte ja unser Ziel sein, Armutslagen zu vermeiden durch Zugang zu Beschäftigung, zu Ausbildung und so weiter, weil wir sicherlich einen leistungsfähigen Sozialstaat und einigermaßen auskömmliche Grundsicherungsbeträge, dazu später nachher mehr, nur auf Dauer durchhalten, wenn wir gucken, dass nicht zu viele Leute davon abhängig werden. Und da ist mein erster Punkt einfach der Punkt Bildung. Jetzt ist Bildung in aller Munde, ja, und es ist sicherlich nicht so, dass Bildung immer vor Einkommensrisiken schützt. Aber wir haben mal als Caritasverband untersucht, oder wir untersuchen das jedes Jahr, wie hoch ist denn der Anteil der Kinder und der Jugendlichen, die in der Schule scheitert. Und scheitert heißt, die Schule verlässt, ohne wenigstens einen Hauptschulabschluss zu haben. Jetzt sind das ungefähr 6%. Man muss sagen, vor ein paar Jahren waren es noch 8%. Die Situation hat sich verbessert. Ja, jetzt kann man sagen, gut, das ist halt so. Ein Teil der Kinder scheitert und man kann die Schule vielleicht nicht so fürchterlich viel machen. Was aber für uns überraschend war, ist, dass das in regional sehr unterschiedlichem Maße geschieht. Ja, dass also in Sachsen-Anhalt jedes neunte Kind in der Schule scheitert, also jedes neunte Kind die Schule verlässt ohne einen Hauptschulabschluss. Und im Saarland jedes 19. bei den Werten 2012, in Essen jedes 16. in Leverkusen jedes 31. Kind. Und das ist doch erstaunlich. Und wenn wir jetzt uns das angucken, wenn wir uns das angucken hier, dann sehen wir doch, ja, einen ziemlichen Fleckenteppich. Je heller, desto geringer ist der Anteil. Je dunkler, desto höher ist der Anteil. Wir haben also einen, in diesem Falle, ziemlich roten Osten. Wir haben aber auch ziemlich rote Flecken überall in der Bundesrepublik. Und wir haben erstaunlicherweise auch sehr unterschiedliche Flecken in denselben Bundesländern. Also es kann nicht allein am Schulsystem liegen. Jetzt haben wir natürlich gedacht, das hat sicherlich Gründe. Also in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit wird die Quote sehr hoch sein, weil wenn viele arbeitslos sind, dann erfahren viele Kinder arbeitslose Eltern, dass das tut sich negativ auf die Lernmotivation auswirken. Oder wir haben gedacht, naja, dort, wo die Verschuldung der Kommunen hoch ist, da ist das sicherlich auch ein Problem, weil dann sind die Schulbauten schlechter und die Kommunen haben kein Geld für Schulsozialarbeit. Wir haben vermutet, dort, wo der Ausländeranteil hoch ist, ist auch die Quote hoch und so weiter. Und dann haben wir das untersuchen lassen, das kann man mit ökonometrischen Methoden, kann man das machen. Ja? Und wir haben ja Daten von diesen 400 Kreisen in Deutschland, also alles, man kann das, wenn man es will, kann man das untersuchen. Und dann waren die Ergebnisse für uns extrem überraschend. Also das erste Ergebnis, was uns völlig umgehauen hat, war, die Verschuldungssituation der Kommune ist völlig ohne Auswirkung. Wenn man jetzt, da haben wir böse Briefe gekriegt von kommunalen Spitzenvertretern, die das irgendwie ein ganz schlechtes Ergebnis fanden. Und ich sage ja gar nicht, dass Geld unwichtig ist für die Kommune, wirklich nicht, also klar. Ja. Aber offensichtlich schaffen es auch bei politischem Willen, Kommunen ein paar Schulsozialarbeiter zu finanzieren. Also es ist nicht so, dass man sich einfach mit dem Geld rausreden kann. Was auch ein erstaunliches Ergebnis war, ist, dass der Zusammenhang zwischen Ausländeranteil und Schulergebnis oder Bildungsergebnis sehr minimal ist. Naja, gut, ich meine, ist ja auch so, also Nordrhein-Westfalen hat ja einen hohen Ausländeranteil, ist deutlich heller als jetzt eben Sachsen-Anhalt. Also es liegt nicht einfach nur daran, dass dort, wo man viele Kinder mit Migrationshintergrund hat, dann eben es nicht so toll läuft. Also das war auch nicht der Grund. Ja, es gibt einen gewissen Zusammenhang zur Wirtschaftsleistung und zur Arbeitslosigkeit. Ja, also Hoffnung und geringe Arbeitslosenraten sind offensichtlich auch etwas, was das Bildungsklima fördert. Ja, und was dann auch eben ein sehr starker Zusammenhang war, war einfach die Zahl der Kinder, die in Förderschulen kommen. Jetzt sind Förderschulen durchaus sinnvolle Institute, ja. Und es kann durchaus Konstellationen geben, bei denen ein Kind in einer Förderschule temporär oder dauerhaft besser versorgt ist als in einer Regelschule. Ich bin jetzt überhaupt kein, ich sag mal, Inklusionsfundamentalist, der sagt, also man müsste alle Förderschulen jetzt besser heute als morgen schließen oder in die Luft sprengen oder sonst was. Aber es gibt eben, man fragt sich dann schon, warum sind in Schleswig-Holstein 2% der Kinder in den Förderschulen und warum sind in Mecklenburg-Vorpommern 6% der Kinder in den Förderschulen? Warum gibt es Kreise, wo 2% der Kinder in die Förderschule gehen oder 1%? Und es gibt Kreise, da gehen 6, 7, 8, 9% der Kinder in die Förderschule. Und dann muss man doch die ganz dumme Vermutung haben, dass immer dann, wenn es soziale Probleme gibt, sehr rasch Kinder in Förderschulen abgeschult werden. Und dort kriegen sie häufig eben keinen Hauptschulabschluss. Jetzt ist der Hauptschulabschluss ja nicht das, was einem alle Türen öffnet. Aber wer keinen Hauptschulabschluss hat, hat doch erhebliche Nachteile bei der Suche nach einer Lehrstelle. Es gibt zwar ein Fördersystem, also es ist ja nicht so, dass der deutsche Sozialstaat nichts tut. Es gibt also Nachqualifizierung, es gibt ganze Systeme, teure Systeme. Und da gelingt es auch vielen, einen Hauptschulabschluss noch nachzuholen. Aber die Arbeitgeber merken dann eben so an der Biografie des jungen Menschen dann doch irgendwie, war ein sehr holpriger Schlacht. Also es sollte unser Anspruch sein, das Scheitern von Kindern in der Schule zu vermeiden oder zu reduzieren oder jedenfalls die Zahl jetzt derzeit von 45.000 Kindern im Jahr, die in der Schule scheitern und die dann später Kandidaten für teure Nachqualifizierungssysteme sind und Kandidaten für Arbeitslosigkeit und dann irgendwann auch, wenn sie eine unterbrochene Berufsbiografie haben, Kandidaten für Altersarmut. Also diese Probleme an der Wurzel zu packen, das wäre da, glaube ich, schon sinnvoll. Und wenn wir diese Karte sehen, dann gibt es ja offensichtlich Kreise, denen das besser gelingt und Kreisen, denen das schlechter gelingt. Und niemand verlangt jetzt vom Schulsystem zaubern zu können. Ja? Aber wenn es uns gelingen würde, in den tiefroten oder roten Kreisen die Situation so zu verbessern, dass sie sich der Situation in den hellen Kreisen annähern würde, also das erreichen würde, was sich andernorts schon als möglich erwiesen hat, wäre einfach die Bildungssituation deutlich besser. Und wir haben dann also mit Caritas-Leuten aus Kreisen, die relativ gute Werte hatten, verglichen an ihrer sozioökonomischen Situation, dann solche Workshops gemacht und ganz offensichtlich gab es da viel Kooperation, Schulsozialarbeit, Zusammenarbeit von Schulen mit der Jugendhilfe, also man kann da was tun. Und ich meine, es wird auch, verbessert sich auch die PISA-Ergebnisse zeigen, dass sich die Lesekompetenz verbessert, aber es ist weiterhin es ist weiterhin so, dass ungefähr 15% der Jugendlichen mit 15 Jahren und 50% der Hauptschüler nur sehr basale Lesefähigkeiten haben, ja, und damit natürlich für eine Ausbildung nicht gewappnet sind. Und das fand ich auch eine sehr schockierende Zahl aus dem letzten Armuts- und Reichtumsbericht. Wer natürlich mit sehr basalen Lesefähigkeiten aus der Schule kommt, natürlich in hoher Gefahr ist, seine Lesekompetenz auch wieder zu verlieren. Und wir haben in Deutschland nach Erhebung eben der Bundesregierung ungefähr 7,5 Millionen funktionale Analphabeten, also Leute, die keine zusammenhängenden Texte lesen können, von denen 2 Millionen, denen selbst das Lesen einzelner Wörter schwerfällt. Und Analphabetismus meinten wir ja, sei so irgendwas für Schwarzafrika und so, ja. Aber wir haben dieses Problem auch hier in Deutschland. Und es ist jetzt für mich auch so eine Geschichte, wie wir über Armut diskutieren müssen. Als der Armuts- und Reichtumsbericht rauskam, haben wir eben auf diese Daten geguckt. Ja, soll man ja auch gucken. Ich finde ja, kann auch Daten gucken. Und dann gab es noch einen fürchterlichen Streit, weil irgendein Halbsatz aus dem Bericht, weil die FDP, der FDP nicht passte, dieses Ding rausgestrichen wurde. Dann gab es eine Riesenaufregung, Betrug und so weiter. Ja. Aber über die Geschichte, dass wir 7,5 Millionen Analphabeten haben, dass wir 15% der Kinder haben, die die Schule mit sehr minimalen Lesekompetenzen verlassen. Ich finde, darüber hätten wir uns aufregen können. Ich will ja niemand das Bedürfnis ausreden, sich aufzuregen. Aber ich finde, darüber hätte es sich gelohnt, intensiv zu streiten. Gut, ich will auch noch eine Geschichte sagen, die mich jetzt irgendwie also ziemlich, empört klingt so, aber die mich ärgert, sagen wir mal so. Man könnte jetzt mal untersuchen, woran liegt das? Es gibt Bildungsdaten, die extrem differenziert sind. Man hat individuelle Bildungsverläufe. Man könnte jetzt also wirklich mal versuchen, rauszukriegen, warum sind die Ergebnisse unseres Bildungssystems regional so unterschiedlich. Es gibt auch qualifizierte Bildungsforscher in Deutschland, das ist überhaupt nicht das Problem. So, auf diesen Daten, ja, sitzt in erhabener Machtfülle die Kultusministerkonferenz. So, und die müssen genehmigen, was mit diesen Daten geforscht wird, und die verbieten in aller Regel Ländervergleiche. So, weil sie nicht wollen, dass dann am Schluss es heißt, die Situation in, ich weiß nicht was, in Sachsen ist besser als in Sachsen-Anhalt oder sonst was, weil dann ja immer wird dann der übliche parteipolitische Unsinn, dann wird der Bildungsminister angegriffen, weil er seine Politik so schlecht sei. Die Daten sind aber vor 3 Jahren erhoben worden, als er noch gar nicht im Amt war. Und das übliche Zeug, wie halt politisches Gedöns läuft. Ich finde es aber ein obrigkeitsstaatlicher Missbrauch von Macht, wenn die Forschung zu dieser Frage verhindert wird. Und ich finde, wir sollten wissen wollen, warum es so ist. Mehr sage ich nicht. Noch ein Punkt zur Kinder- und Jugendhilfe. Also natürlich ist die Qualität des Schulsystems sehr entscheidend. Ja? Aber natürlich kann das Schulsystem auch nicht zaubern. Also wenn jetzt Kinder aus Familien kommen, aus Verhältnissen kommen, in dem eben also Verwahrlosung ist oder im Grunde Gewalterfahrungen da sind oder die Kinder massiv ständig beeinflusst sind durch Streit in ihrer Familie, dann kann auch die beste Schule und die engagiertesten Lehrer das nicht einfach wegzaubern. Wir brauchen also ein System der Kinder- und Jugendhilfe und wir haben in Deutschland ein elaboriertes und sehr gut ausgebautes System der Kinder- und Jugendhilfe, an der sich ja auch die Caritas intensiv beteiligt. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass der deutsche Sozialstaat da knausrig wäre, also jedenfalls im internationalen Vergleich ist er es nicht. Es ist immer schwer für einen Caritas-Menschen auch mal zu sagen, dass der Staat genug tut. Aber das will ich ja gar nicht, diesen Frevel will ich gar nicht begehen. Aber man muss schon sagen, es wird eine ganze Menge getan. Aber wir haben ein sehr kompliziertes deutsches Sozialsystem aufgebaut. Und ich will auch gar keine Politikerschelte machen, weil ich sage mal, dass der Sozialstaat so kompliziert ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass der Deutsche Caritasverband seit 1897 gut begründete Forderungen aufgestellt hat, warum man bestimmte Notlagen noch irgendwie abfedern muss. Völlig okay. Aber es sind Geschichten. Also zum Beispiel ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Jugendlicher lebt im Haushalt eines Langzeitarbeitslosen. Dann gehört er zur Bedarfsgemeinschaft des Hartz-IV-Empfängers. Und dann ist er auch eben im System des Arbeitslosengeld II oder Hartz-IV. Und dann kann er aktivierende Leistungen nach dem Gesetz bekommen. Und dann wird der Fallmanager mit ihm reden und wird sagen, das und das passt doch für Sie und so weiter, das ist doch alles ganz gut. So, und jetzt kriegt der Vater eine Arbeit. Und die Familie ist jetzt nicht mehr, die Bedarfsgemeinschaft ist jetzt nicht mehr bedürftig, weil jetzt ist ja ein Einkommen da. So, und jetzt verliert der Junge oder 17-jährige Junge oder auch der junge Erwachsene in der Bedarfsgemeinschaft den Rechtsanspruch auf diese aktivierenden Leistungen. Dann haben wir gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Jetzt hat der Fallmanager mit dem jungen Kerl geredet und hat gesagt, die und die Maßnahme musst du machen. Jetzt fällt die Rechtsgrundlage weg. Und dann hat man seit 2009 dann gesagt im Gesetz, naja, der Junge kann auf Darlehensbasis diese Maßnahme zu Ende machen. So, jetzt denkt man, naja, gut, mit Darlehen ist ja so eine Sache. Also erstens mal, will der Junge das auf Darlehensbasis machen oder wollen die Eltern das bezahlen? Zweitens, möglicherweise ist der Vater ja auch nicht sehr lange in der Arbeit. Ja? Darlehen ist irgendwie eine komische Geschichte. Ja? Wir haben es aber bisher nicht erreicht, das Gesetz in der Weise zu ändern. Und ich finde es ehrlich gesagt mit dem Darlehen schon ein bisschen schräg, wenn wir sagen, also es ist schreiendes Unrecht, wenn Medizinstudenten 500 Euro im Semester für ihr Studium zu bezahlen, dann finde ich es etwas schräg, jungen Erwachsenen aus dem Hartz-IV-Haushalt zu sagen, du musst jetzt diese Maßnahmen über Darlehen noch mitfinanzieren. Das passt nicht zusammen. Ja? Also wir müssen gucken, dass wir die Förderung junger Menschen von der Rechtskreiszuordnung stärker unabhängig bekommen. Das ist ein sehr großes Problem, weil der Bund ist eben für Hartz IV zuständig und für die Jugendhilfe sind die Kommunen zuständig. Und wenn irgendwas Konstanz hat in dieser Republik über die politischen Lager hinweg, ist der ständige Streit zwischen Kommune und Bund, wer was bezahlt. Ja? Und deswegen ist der Bund da sehr kritisch. Ich bin sehr froh, dass jetzt im Koalitionsvertrag zumindest diese Idee mit den Jugendberufsagenturen drin ist, weil wir brauchen, gerade für junge Menschen, brauchen wir einen klaren Ansprechpartner, der eben dann auch, ob jetzt nun der Vater arbeitslos ist oder nicht, derselbe Ansprechpartner ist. Und wir brauchen etwas, was wir meines Erachtens noch zu wenig tun. Wir haben in der Arbeitsmarktpolitik natürlich die Vermittlung, sehr stark die Vermittlung im Blick. Also dem jungen Menschen zu helfen, eine Ausbildung zu machen, sehr gut, einen Job zu kriegen, Bewerbungstraining und so weiter. Und dann ist er irgendwo in einem Job. Und dann sind wir eigentlich nicht mehr für ihn zuständig. aber gerade junge Erwachsene oder mit so einer gebrochenen Schulbiografie, die schulmüde waren, die mal nicht in der Schule waren, die mit Hängen und Würgen einen Hauptschulabschluss gekriegt haben, die also dann irgendwann auch eine Ausbildung machen, ja, brauchen sehr wahrscheinlich auch ein Stück weit Begleitung in der beruflichen Zeit. Und es brauchen auch die Unternehmen, damit sie das tun. Ja, weil Unternehmen, es gibt, glaube ich, sehr viele sehr willige Menschen auch, die gerne andere Leute unterstützen, aber sie müssen ja noch ihren normalen Job machen. Also sie können nicht jetzt einmal, am Schluss muss man noch in einem Unternehmen auch irgendwie noch Waren produzieren und Geld verdienen. Also man ist ja nicht jetzt ein Beschäftigungsbetrieb für schwierige Jugendliche. Also insofern bräuchten wir da, glaube ich, mehr Unterstützung. Und ein Problem sehe ich auch, die Jugendhilfe hört mit 18 auf. Im Gesetz steht zwar, dass sie auch über 18 gewährt werden kann, mit 21 soll aber dann wirklich Schluss sein. Ja. Und das scheint mir ein großes Problem zu sein, weil diese Abbrüche Jugendlichen nicht gut tun. Jetzt ist man natürlich mit 18 erwachsen, ja, aber ich meine, ich weiß nicht, es werden ja eine ganze Menge hier sein, die Kinder haben, und ich vermute mal, ihre subtilen pädagogischen Bemühungen haben sie mit 18 nicht eingestellt, ja, und haben immer noch mal versucht, so einen kleinen Schubs zu geben, dass irgendwie das Studium etwas schneller läuft oder die Ausbildung gepackt wird oder sonst was. Und wo kein familiäres Umfeld da ist, was diese Schubse gibt, ja, glaube ich, müssten wir flexibler sein in der in der Stützung von jungen Erwachsenen. Lasse ich es dabei mal. Und dann ein letzter Punkt, auf den ich eingehen will, ist die aktive Arbeitsmarktpolitik. Ich meine, die Arbeitslosigkeit ist ja seit 2005 deutlich zurückgegangen. Ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen. Ja, ich glaube, ich persönlich halte das für eine positive Entwicklung. Ich halte auch ist falsch zu sagen, da sind nur, sag mal, miese Jobs entstanden, es sind auch passable Jobs entstanden. Ja. Aber was wir haben ist, wir haben einen härter werdenden Kern von Langzeitarbeitslosen. Ja. Also die 3 Millionen Langzeitarbeitslosen, die wir jetzt haben, sind sehr lange langzeitarbeitslos und sie sind, ja, da kann man noch so viele Bewerbungstrainings machen und so weiter. Ein Teil von ihnen, selbst wenn wir jetzt chinesische Zuwachsraten von 8% im Jahr bekämen, ein Teil der Leute kommt nicht in den Job. Und ich meine, da gibt es natürlich auch dann mit der Länge der Arbeitslosigkeit Entmutigungstendenzen, es gibt psychische Probleme, es gibt zum Teil Suchtprobleme. Ja, und diese Problemlagen werden also in den Jobcentern sehr unterschiedlich, aber teilweise eben auch ungenügend aufgegriffen. Und unsere aktive Arbeitsmarktpolitik ist extrem widersprüchlich. Wir zahlen ja passive Leistungen, also Hartz IV, Lebensunterhalt. Ja. Wir haben auch gewisse Möglichkeiten, Arbeit zu finanzieren, also öffentliche Beschäftigungsangebote. Aber da ist die Politik und sind auch Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sehr noch in der, ja, ich will nicht sagen im Trauma, aber doch sehr in der, in der Erfahrung gefangen, die wir unmittelbar nach der Wiedervereinigung hatten. Nach der Wiedervereinigung hatten wir insbesondere im Osten ein hohes Maß an öffentlich geförderter Beschäftigung und damit teilweise eine Situation, in der eigentlich reguläre Jobs gar nicht entstehen konnten. Also wenn die Kommunen immer ihre ganzen Außendienste beispielsweise mit von ihnen irgendwie angestellten Langzeitarbeitslosen machen, dann kann natürlich kein Sektor von privaten Firmen entstehen, der diese Dinge dann tut und Leute regulär einstellt. Und insofern ist das ziemlich mühsam. Im Gesetz heißt es, diese Arbeitsgelegenheiten müssen zusätzlich sein, im öffentlichen Interesse liegen und wettbewerbsneutral. Aber was ist jetzt zusätzlich und wettbewerbsneutral? Wenn man also Dinge in der realen Welt tut, ja, irgendwelche Produkte herstellt, dann ist man immer irgendwo in einer Konkurrenzsituation vielleicht was regulär. Also sagen zum Teil die Entscheider in den Jobcentern, ja, Sozialkaufhäuser, ob wir da also jetzt Arbeitsgelegenheiten in Sozialkaufhäusern finanzieren können, die verkaufen ja auch Möbel und IKEA verkauft ja auch Möbel, das ist eigentlich nicht zusätzlich und das ist nicht wettbewerbsneutral. Wir haben teilweise Probleme, dass wenn die Leute in den Tafeln helfen, ja, dass sie dann sagen, ja, aber das ist doch die satzungsgemäße Bestimmung der Tafeln, Lebensmittel zu verteilen. Wenn also jemand Lebensmittel verteilt, dann ist das doch nicht zusätzlich. Und das ist ein ziemliches Gefrett, ja, weil wir damit natürlich Möglichkeiten nicht haben, um mal Personen, die einfach nicht fit für den ersten Arbeitsmarkt sind, die aber jetzt, wenn sie eine sinnhafte Tätigkeit in einem geschützten Bereich machen können, in einer Tafel mitwirken, in einer Sozialeinrichtung mitarbeiten oder sonst was, möglicherweise Zutrauen entwickeln würden, eine Tagesstrukturierung bekommen, wieder Boden unter den Füßen kriegen und so weiter. Ja. Und ich glaube, solche Möglichkeiten brauchen wir, ja, weil es ist eine Illusion, in dem heutigen Arbeitsmarkt, der ja doch hohe Leistungen erfordert, quasi jeden außerhalb irgendeiner Tätigkeit dahin wieder fit zu machen. Und wir sollten uns, also zumindest bei den Leuten, es gibt natürlich Leute, die sind jetzt 20 Jahre arbeitslos gewesen, sind vielleicht 58 oder sonst was, sehr wahrscheinlich ist es da besser, sie nicht zu quälen mit irgendwelchen aktivierenden Maßnahmen. Aber wir können ja nicht bei Leuten, die jetzt irgendwie 30 sind oder 35 sagen, ja, da brauchen wir also ein Instrument aktiver Arbeitsmarktpolitik, was sinnhaft ist. Und da setzen wir uns für ein, es sind sehr schwierige Gespräche, haben wir da geführt, auch mit dem Handwerk, weil Handwerk und Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände natürlich die Angst haben, dass dann reguläre Beschäftigung verdrängt wird. Und das, finde ich, muss man auch sehr ernst nehmen. Dazu muss man die Zielgruppen sehr klar auswählen. Wir hatten da auch Missbrauch, wenn man jetzt sagen würde, ja, also jemand hat 3 Vermittlungshemmnisse, er ist über 55 oder 2, er ist über 55 und er ist Ausländer, ja, dann wird er bei uns eingestellt. Jeder freut sich, dass man eine billige Kraft kriegt. Ja. Und dieses Misstrauen ist natürlich da, deswegen muss man da eine sehr klare Zielgruppenauswahl machen. Also ich war neulich in einer rheinischen Stadt, da gab es dann ein Imbissrestaurant, das hat die Caritas betrieben, ja? Die haben also schmackhafte Suppen für mittags angeboten, also Studenten und Berufstätige aus der Nachbarschaft kamen dahin, ja? Der Bäcker um die Ecke hat am Anfang wahnsinnig dagegen protestiert, dass die Caritas sowas macht, weil er dachte, er verliert seine Kundschaft. Ja. Mittlerweile ist er ganz zufrieden, weil die Leute nach der Suppe immer zu ihm zum Latte Macchiato gehen. Und die Caritas finde ich sehr gut. Also die Caritas war schlau genug, nicht selber die Latte Macchiato-Maschine anzuschaffen, um dem Bäcker das Geschäft kaputt zu machen. Und das Gaststättengewerbe hat gesagt, naja, wenn das die Caritas mit 30 mit in diesem Rahmen macht und so weiter, und wir verstehen das ja auch, und das sind psychisch Kranke und so weiter. Und dann hat man also auch noch den Kontrollmenschen von Nürnberg bezirzt, dass er das also irgendwie, war eine sehr rheinische Lösung, eigentlich geht das rechtlich nicht, war auch eine Stadt im Rheinland. Und also das Rheinland in der arbeitsmarktpolitischen Sache ist sehr viel größer als das geografische Rheinland. Ja? Also an vielen Orten werden solche rheinischen Lösungen gemacht. Ich finde es aber ein bisschen schwierig, wenn vernünftige Arbeitsmarktpolitik eigentlich davon abhängt, dass kreative Leute das Gesetz beugen, um dann vernünftige Sachen machen zu können. Das ist jetzt nicht ganz mein Verständnis von Rechtsstaat. Also insofern sollte man das ändern. Ich will noch ganz kurz was zum Grundsicherungssystem sagen, dann bin ich auch fertig. Wir haben ein Grundsicherungssystem, wir haben ein Bundesverfassungsgericht, das ein Grundrecht auf ein Existenzminimum aus der Verfassung abgeleitet hat und auch daraus abgeleitet hat, dass dies nicht allein das physische Existenzminimum gewähren kann, sondern auch ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe gewähren muss. Wir streiten uns als Caritas natürlich um die Berechnung. Also es gibt einige fiskalisch motivierte Eingriffe in dieses System. Wir haben in der Gruppe, in der Vergleichsgruppe, über die man das berechnet, auch verdeckt Arme drin, also Menschen, die eigentlich unterhalb des Grundsicherungsbetrages leben und trotzdem für den Vergleich herangezogen werden. Wir haben Berechnungen gemacht über die Strom- und Warmwasserkosten und nachgewiesen, dass die nicht ausreichend berechnet sind und so weiter. Ich spare Ihnen jetzt die Berechnungsdetails und haben also daraus einen Vorschlag also abgeleitet, den Grundsicherungsbetrag um etwa 60 Euro zu erhöhen. So. Jetzt frage ich mal nur, und jetzt komme ich ein bisschen wieder zurück zu meiner Anfangssache mit der Art, wie wir über Armut diskutieren. Was würde passieren, wenn die Politik morgen freudig dem Vorschlag des Deutschen Caritasverbandes folgen würde und die Grundsicherung um 60 Euro erhöhen würde? Wir hätten deutlich mehr Hartz-IV-Empfänger. Wir hätten ungefähr wahrscheinlich 1 Million mehr Hartz-IV-Empfänger, darunter auch einige 100.000 Kinder, weil dann, wenn wir den Regelbedarf anheben, ja, auch mehr Niedrigeinkommensbezieher ergänzendes Arbeitslosengeld II bekommen. Trotzdem sind wir natürlich dafür, das zu tun. Ja. Nur ein Problem haben wir dann, wenn dann ein Jahr später oder 2 Jahre später, wenn die Statistiken rauskommen, dass wir jetzt mehr Hartz-IV-Empfänger haben, also die Wohlfahrtsverbände oder Sozialverbände oder auch die Kirchen, ja, mit ganz traurigen Augen für die Kamera treten und sagen, die soziale Kälte in Deutschland hat zugenommen. Ja, nein, das ist kein Spaß, davor haben Politiker Angst, weil sie wissen, wenn sie diesen Regelbedarf anheben, es mehr Empfänger gibt. Und wir haben immer in diesen Sozialdaten ein Janusgesicht. Die Daten zeigen ein Problem, aber wir messen dieses Problem an den Zahl der Empfänger, die dafür Hilfe bekommen haben. Das heißt, wir würden auch, die Daten würden nach oben gehen. Und ich glaube, das muss man verstehen, wenn man eine wirklich vernünftige Grundsicherung in Deutschland halten will, dann darf man diese Grundsicherung nicht diskreditieren, sondern muss sie weiterentwickeln. So viel mal. Ich danke Ihnen für Ihre lange Geduld und freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön.